Deutschlandfunk, Querköpfe.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Wir lassen heute wieder eines der Lieblingstiere deutschsprachiger Kleinkünstler los, den Salzburger Stier. Dieser altehrwürdige Radio-Kabarettpreis wird seit 1982 von öffentlich-rechtlichen Sendern aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol an wechselnden Orten vergeben. 2024 war das Olten im Schweizer Kanton Solothurn. Es gibt jeweils eine Preisträgerin oder einen Preisträger für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und für Letztere wurde dieses Jahr Dominik Muheim ausgezeichnet. Dessen Auftritt hören wir gleich. Allerdings haben Schweizer Humoristen mit diesem Preis oder vielmehr mit dem Auftritt bei der Veranstaltung, die dazu gehört, oft ein Problem. Der Berner Benz Friedli, auch er ein früherer Stier, erklärte das sehr anschaulich bei der Eröffnungsgala im Oldner Stadttheater einen Tag zuvor.
Ah, Salzburger Stier. Sie müssen sich das vorstellen. Höchste Ehre wird dir zuteil, wenn du diesen Preis entgegennimmst. Und du zitterst vor Angst, weil du es in einer Fremdsprache tun musst. Auf Hochdeutsch. Ich werde nie vergessen, wie ich im Stadttheater Gmunden am Traunsee bibbernd in der Garderobe stand, kurz bevor ich auf die Bühne hätte treten sollen und live auf Ö1. Glücklich übrigens, ein Land, das die Kultur auf dem ersten Sender hat. Live auf Ö1 und 9 weiteren Kanälen hätte lustig sein sollen. Ich hätte sterben können. Mein Regisseur, Herr Götz, Norddeutscher, sehr norddeutsch, klopft mir noch auf die Schulter. Benzle, geh einfach raus und hab Spaß. Geh du doch raus und hab Spaß, Schafsäckel. Sie an den Empfängnisgeräten in Bozen, Braunschweig, Bad Blumau in der Steiermark. Sie denken vielleicht, wo ist denn das Problem? Geht doch mit der Hochsprache. Das klingt womöglich leicht. Aber im Kopf müssen wir dauernd übersetzen, weil ein Viertler Bürger und ein Arschgesicht nun mal nicht dasselbe sind. Ein Perron und ein Bahnsteig hingegen schon. Heuer ist der Muheim, der arme Kerl, Preisträger für die Schweiz. Zu Hause muss eine Fremdsprache sprechen. Das hätte jetzt der Vater, Dominik. In diesem Fall ist allein schon der Name ein bisschen fies. Muheim. Wollte eine Wiener Satirikerin sich über uns Schweizer Bauerntölpel lustig machen, uns Hinterwäldlerinnen auf unseren Heimetli. Sie erfände eine Figur namens Muheim. Mu, wie die Kuh, kriegt jetzt den Stier. Und das ist kein Schleck für eine Schweizerin, einen Schweizer, weil was die geneigte Zuhörende in diesem Duisburg ob oder jetzt für Schweizerdeutsch hält. Das ist eben schon unser kurliger und abverreckter Versuch, Hochdeutsch zu reden. Würde Schweizerdeutsch, also mein Berndeutsch, Sie verstünden? Nein, die verstehen. Diese, die jetzt im grossen Kanton aus dem Zuhören, ist einfach überhaupt gar kein Wort. No bis nada, vergiss es. Hochdeutsch, wir Schweizer klingen ja eher tiefdeutsch. Und als Komikerin, Komiker magst du ja dann auch nicht den Emil geben, den kennen zwar alle Oktern, gell? Aber den gibt's glücklicherweise mit seinen 91 Jahren noch immer im Original. Im April, da regnet's mehr als man will. Ja, nun, ich hab mich dann mehr oder weniger tapfer geschlagen in Gmunden, immer so ein bisschen changieren zwischen eben peinlich helvetischem Akzent, bemühtem, angestrengtem Bühnendeutsch und der gemäßigten Hochlautung, das ist das Hochdeutsch, das die Sprecherinnen und Sprecher des Schweizer Fernsehens lernen müssen.
Soweit die Vorwarnung oder Einleitung von Benz Friedli, jetzt aber zum Auftritt von Dominik Muheim, beziehungsweise noch nicht ganz, denn es hat Tradition beim Stier, dass auch der Moderator aus dem Humorgewerbe kommt und deswegen auch nicht einfach nur moderiert, sondern noch ein paar eigene Pointen vom Stapel lässt. Dass Dominik de Ville, dem anderen Dominik, Muheim nämlich, dabei prompt eine solche Pointe klaute, das hat er allerdings erst hinterher gemerkt. Aber wie sagt man beim Radio so schön, das versendet sich.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, meine Damen und Herren, wie ich in Kenntnis darüber gesetzt wurde vor rund 1,5 Jahren, dass ich den Salzburger Stier 2023 für die Schweiz gewonnen hätte. Wie spielt sich das ab? Viele haben ja da vielleicht das Gefühl, es ist so ein bisschen romantisch. Da kommt dann vielleicht wie bei Harry Potter so eine Eule durchs Fenster geflogen mit so einem versiegelten Umschlag in den Krallen. Ja? Nee, so ist es nicht. Diese Information erhielt ich sehr profan per Telefon. Das Telefon hat geklingelt. Ich stand auf einem Hinterhof und habe mir versucht, das Rauchen gerade abzugewöhnen, indem ich reinstes, bestes Schweizer Koks die Nase hochzog. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Stimmt nicht, stimmt nicht. Glaubt nicht alles, was ich erzähle. Koks ist nicht meine Droge. Ich nehme kein Kokain. Stellt euch vor, ich und Kokain. Will sich das jemand vorstellen, ja? Ich und Kokain. Eine Linie Kokain und ein Dominic de Ville gibt zusammen 7 DJ Antoine. Das will man nicht. Oder für die ÖsterreicherInnen, die zuhören, das ergibt 3 Straches, könnt ihr euch so vorstellen. Das will man. Für die Deutschen 1 Otto Walkes. Das will man einfach nicht, will man nicht erleben. Jedenfalls hat das Telefon geklingelt, das passiert per Telefon. Und dann hat sich eine Stimme gemeldet und das war mit unterdrückter Nummer. Wer macht das denn noch heute? Ja? Bevor diese Stimme sagen konnte, um was es geht, hatte ich sie bereits mit meiner Trillerpfeife taub getrillert. Und den Hörer gebrüllt, verpiss dich, Enkeltrickbetrügerin! Glücklicherweise haben sie dann nochmal angerufen und mir gesagt, dass ich diesen Stier gewonnen habe. Und da war ich so perplex und so überrascht und sehr erfreut, dass ich fast nach hinten weggekippt wäre und mit aufgeknalltem Schädel irgendwie auf einem dreckigen Hinterhof verendet wäre. Und das kann es ja nicht sein. Da muss man diese Prozedur, muss man unbedingt ändern. Ja? Den nächsten Preisträger als Erlöser der Bühnenkunst anzukündigen, mag ein bisschen übertrieben sein, noch übertrieben, weil mit seinem zarten Alter von knapp über 30 Jahren ist er auf jeden Fall schon mal ein Versprechen für die Zukunft des Kabaretts. Ihr merkt schon, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, um nicht ins Schwärmen über ihn zu kommen. Schließlich habe ich vor einigen Tagen mit ihm eine wunderbare Nacht auf einer Kegelbahn verbracht. Zum Kegeln, ihr Schweine, zum Kegeln. Weil nächtliches Kegeln, das verbindet uns gemein. Ja? Und vor allem, wenn dir der andere, und das war er, dabei stundenlang alle Themen ins Ohr brüllt, die du bitte nicht in die Ankündigungsmoderation einbauen darfst, da diese in seinem Beitrag vorkommen werden. Und das kann ich Ihnen versprechen, ist eine ganze Menge. Daher halte ich jetzt einfach mal meine Klappe und rufe den Schweizer Stierträger 2024 auf die Bühne. Bitte klatscht kräftig in die Hände. Da ist er, Dominic Muheim!
Manchmal fühlt man sich sinnlos wie ein WC-Bürsteli in einem Toi-Toi-Hüsli. Manchmal fühlt man sich hilflos wie ein Gletscher in der Schweiz. Manchmal fühlt man sich unwohl wie ein heimlich geimpfter Impfgegner. Da lachen nicht alle, hä? Und manchmal fühlt man sich wie in folgendem Zitat: You don't know what you don't know, like the colors of the rainbow. Das ist ein Zitat von DJ Bobo. Ich check's zwar nicht, aber es passt. Das Publikum aus der Schweiz hat es jetzt schon gemerkt, das Publikum aus Europa noch nicht, aber das, was ich gerade spreche, das ist Hochdeutsch. Höher kann ich nicht. Ist ein Zitat von Dürrenmatt. Der größte Auftritt meines Lebens und ich muss in einer Fremdsprache. Es ist zum Vorsäckligopf. Letzte Nacht habe ich meine Freundin geweckt, panisch. Du Martina, morgen, da zeichnen 11 Radiostationen auf, live, Schweizer Fernsehen, weiß der Gucker was. Und ich muss zum ersten Mal Hochdeutsch. Also dieser Auftritt wird einfach auch der schlimmste meines Lebens. Sie hat mich dann angeguckt, tröstend, und hat gesagt, nein, Dominik, keine Angst, du wirst sicher noch Schlimmere haben. Auch die lieben Menschen aus der Nachbarschaft versuchen mich heute Morgen zu beruhigen. Das Nachbarmädchen Melody, 9 Jahre alt, hat zu mir gesagt, weißt du, Dominik, diese Geschichte, die kannst du immerhin mal deinen Kindern erzählen. Und wenn du keine Kinder hast, erzählst du es halt deinen Enkelkindern. Und dann hat sie nachdenklich in die Weite geguckt und zog am kompostierbaren Strohhalm von ihrem Plastikbecher voll mit Java Chip Chocolate Cream Iced Frappuccino Double Twist Dribble Ground Extra Large Light Save the Planet Macadamia, ihr Lieblingsgetränk. Und dann hat sie mir noch einen Witz erzählt, den ich euch im Notfall erzählen soll. Es ist der beste Witz der Welt, hat sie gesagt. Und diesen Witz erzähle ich euch gerne. Aber nur im Notfall. Salzburger Stier, hey. Schon verrückt. Hiermit teile ich mit. Ich nehme ihn an. Es war im Sommer 20 und 23. Auf Rhodos werden Wälder von Flammen verschlungen, in Russland werden Oppositionelle von der Regierung verschlungen, an der WM werden Spielerinnen vom Präsidenten umschlungen, alles schrecklich. Doch die großen Krisen unserer Zeit gehen dir ja herzlich schnell am Arsch vorbei, wenn dir deine eigenen Urlaubspläne über den Haufen geworfen werden. Ich saß da, verloren, im Nieselregen, auf dieser Backsteinmauer in Glückstadt. Am vierten Tag meiner monatelange geplanten Fahrradreise hat die neue, teure, exklusiv seltene Schaltung meines Fahrrads ihre letzte Reise angetreten. Ja, es war schrecklich im Fall. Mein Fahrrad hat einfach plötzlich getatscht. Also warte schnell, Hochdeutsch. Mein Fahrrad hat plötzlich geklöpft. Also die Schaltung hat plötzlich gekroset, gechattert, gescherbelt, gelobowskerlet, geschanghangizigerli visionökerlet. Nein, die ganze Schaltung hat es grausig verkeibt, eingeniet, birrenweich, Botz, Holzöpfel und Zipfelkappe, Goppeloni, hat mich das angeschissen, Heimatland. Nein, diese Sprache, hä? Hohler geht nicht. Als dann, 40 Minuten, ich habe den, okay, also. Als dann die Fahrradmechanikerin nach 20 Minuten Nothilfe an meinem Fahrrad aus der Werkstatt kam, stand ich da voller Hoffnung, guckte sie an, sie guckte auf den Boden und schüttelte den Kopf, sie konnte nichts mehr tun für mein Fahrrad und jetzt saß ich also da. Oder auf dieser Backsteinmauer, ausgerechnet in Glückstadt. Pech in Glückstadt. Das Leben schreibt eben nicht nur die schönsten Geschichten, es schreibt auch die schlechtesten Pointen. Und genau in diesem Moment hat mein Smartphone geklingelt. Eine unbekannte Rufnummer. Also bevor ich diese Nummer mit dem Daumen ins Jenseits der unbeantworteten Anrufe katapultieren konnte, fiel mir ein, dass meine erste Auftrittsanfrage ja auch von einer unbekannten Nummer. Also mein erster Auftritt, das war gerade ein Fernsehauftritt. Gröbere Sache. Wochenlang geprobt, wochenlang vorbereitet. Dann war es soweit. Kameras und Scheinwerfer auf uns gerichtet. 5 gegen 5, die große Gameshow mit Sven Epine. 5 gegen 5, das war eine ähnliche Sendung wie Familienduell in Deutschland. Einfach nicht nur für Familien, sondern für alle. In Österreich gab es leider nie eine ähnliche Sendung. Da hattet ihr Glück. Auf jeden Fall standen wir in diesem Fernsehstudio, 5 pubertierende Freunde aus dem Baselbiet, schwitzend, mit einer Überdosis Axe Africa. Das kennt ihr in dem Fall. Axe Africa, das ist so das erste Deo, das dir deine Mutter kauft. Ja. Und wenn der Duft vom Axe Africa zum ersten Mal in deine Nase, also da fühlst du dich wie Jean-Baptiste Grenouille in das Parfüm. Und das Axe Africa zu deinem neuen Lebensstil. Und dann in der Umkleidekabine nach dem Sportunterricht stellst du dich ganz stolz vor die anderen und zelebrierst zum ersten Mal so eine richtige Deo-Dusche. Und alle wollen es auch ausprobieren. Und alle verwandeln sich zu Jean-Baptiste Grenouille in das Parfüm. Und eine Woche später haben alle aus der Klasse so ein Axe Africa. Und in der Umkleidekabine gibt es richtige Axe Africa-Partys. Ein Deo-Nebel bis an der ganz Kleine, der mit den gestrickten Socken und dem Nivea-Roll-Deo vor lauter Axt in Ohnmacht fällt und den Kopf an der Bank aufschlägt und spätestens dann beginnt die Pubertät und die ganze Pubertät stinkt nach diesem Axe Africa und vielen anderen toxischen Dingen, die in diesem Treibhaus voller Treibgas wunderbar gedeihen können. Aber zurück ins Fernsehstudio. Wir standen also da, Überdosis Axe Africa, Überdosis Clerasil, Überdosis sehr schlechter Kleidergeschmack. Das ist zum Glück mittlerweile besser geworden. Ja. Was? Wegen dem Hemd? Also wegen dem Hemd, oder was? Also, hey, nein. Dieses Hemd hat mir Martina geschenkt, meine Freundin. Sie hat es in Liestal, in dieser Kleinstadt, im Secondhand-Laden gekauft. Und eine Woche später bin ich in Liestal aufgetreten, ganz stolz, mit diesem Hemd. Ich kam auf die Bühne, da saß eine ältere Frau in der ersten Reihe. Ich hatte sofort einen Lachanfall und ich habe sie dann gefragt, warum sie so lacht. Und sie hat mir erklärt, sie kann es fast nicht glauben, weil dieses Hemd, das ich trage, das hing jetzt 30 Jahre lang ungetragen im Schrank ihres Mannes. Vor 2 Wochen hat sie es endlich in den Secondhand-Laden gebracht, in Liestal. Und jetzt kommt sie zu dieser Show und da spaziert dieses Hemd auf die Bühne. Dieses, schön, oder? Aber zurück ins Fernsehstudio. Wir haben wirklich gut gespielt bei 5 gegen 5. Wir haben wirklich, die erste Gruppe haben wir rausgehauen, die zweite Gruppe haben wir rausgehauen und dann hatten wir schon eine unglaubliche Summe auf dem Konto. Wir wussten, mit dank diesem Geld müssen wir nie mehr arbeiten können. Können auswandern, die Ausbildung abbrechen. 6.000 Franken waren das. Und dann ging es um 9.000. Bei der alles entscheidenden Frage musste der Jüngste von uns, Sedi, zum Buzzer. Wer zuerst draufhaut, darf die Frage beantworten. Sven Epine hat gesagt, wir haben 100 Schweizerinnen und Schweizer gefragt, mit was würzt ihr eine Pizza? Sedi hat mit voller Kraft auf diesen Buzzer gehauen, schneller als sein Schatten. Wir wussten, die 9.000 Franken gehören uns und Sedi hat gesagt, Origami. Und Sven Epine hat so gesagt, was? Und Sedi hat gesagt, Origami. Und dann haben wir das Geld verloren. Und ich stand da und ich dachte so, nein, Sedi, Origami. Das ist doch ein japanisches Gewürz. Und dann... Um den Frust runterzuspülen, haben wir uns danach in einer amerikanischen Burgerkette jeweils 7 Cheeseburger hinter die Rüstung gerümmert und nur Sedi saß da ganz bleich auf der roten Bank und ich versuchte ihn dann zu trösten mit 2 Hamburgern in der Hand. Hey Sedi, geht's? Weißt du Sedi, es ist nicht so schlimm. Sedi, dir wird sicher noch Schlimmeres passieren. Weißt du, Sedi, uns geht's nicht ums Geld. Und weißt du, Sedi, schneller drücken, das ist wichtiger als die richtige Antwort zu wissen. Was nützt dir die richtige Antwort, wenn du nicht schneller gedrückt hast? Einige wissen vielleicht die richtige Antwort, aber die sitzen halt nicht am Drücker. Und wer am Drücker sitzt, ist unter Druck und finde unter Druck mal die richtige Antwort. Dann rannte Sedi raus und kotzte auf den Parkplatz und ich hatte dafür soeben mein erstes Poetry Slam Gedicht geschrieben. Ja, the way that we live has a big, big price. Sometimes we're nice, sometimes we're ice cold. Das ist ein Zitat von DJ Bobo. Manchmal fühlt man sich sinnlos, manchmal hilflos und manchmal sitzt man einfach auf einer Backsteinmauer in Glückstadt. Der Nieselregen war mittlerweile verschwunden, nun regnete es in Strömen. Meine Fahrradreise gestorben, mein Smartphone quietschfidel, es klingelte wie blöd, diese Nummer. Vielleicht eine Auftrittsanfrage, vielleicht eine unverhoffte Erbschaft, vielleicht eine Warnung, dass der Atomkrieg ausbricht, alles gut vorstellbar. Aber wahrscheinlich einfach irgendjemand, der mir irgendwas verkaufen möchte. Die rufen ja jeden Tag an, 15 Mal, immer mit neuen Nummern. Da kann man die neue Nummer noch so gut unter nicht abnehmen oder Obacht Arschloch abspeichern. Die haben immer wieder neue Nummern. Ich nahm den Anruf entgegen und ich fluchte in dieses Telefon, wie ich noch nie in irgendein Telefon geflucht habe. Also die besten Fluchwörter, die habe ich ja im Bus gelernt. Seit einigen Jahren notiere ich mir Sätze und Dialoge, die ich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufschnappe, und zwar in diesem roten Büchlein hier. Und meine Lieblingsnotiz habe ich mir im Bus gemacht von Liestal nach Reigoldswil, das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Da hat ein älterer Herr hat ein Telefon geflucht und das war sehr schön. Ich habe dann mitgeschrieben, ich fluche es euch gerne kurz vor. Er hat Sachen gesagt wie: Nein, du, da läuft mir der Schuh ins Elsass. Hey, da spaltet mir der Grashalm im Garten. Nein, da jagt es mir die Geranien aus dem Topf. Hey, der Siech, der ist so vertrüllt. Wenn der einen Nagel frisst, der schießt er eine Schraube. Das war auch schön. Das war im Zug. Von Basel nach Zürich im Speisewagen. Hinter mir zwei Frauen. Folgender Dialog. Du, was habe ich schon wieder bestellt? Ja, irgendwas mit Nudeln, nicht? Ah ja, stimmt. Risotto. Zug in der Ostschweiz. Eine ältere Frau zum Zugbegleiter. Das ist wieder mal typisch SBB. Ein Chaos und nichts ist angeschrieben. Ja, das können Sie alles online nachlesen. Online? Was online? Sie, wir sind zu Fuß unterwegs. Auch nicht gecheckt. Ja. Nachdem ich also all meine Fluchwörter in das Smartphone gejagt habe, legte ich auf, ohne eine Reaktion abzuwarten. Der Regen, der rauschte wie ein tollwütiges Nilpferd durch die Straßen von Glückstadt. Es war, als möchte der Himmel mit einem Hochdruckreiniger den ganzen Dreck von der Erde spülen. Und das ist der erste Texthänger. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich finde bald wieder rein. Ich habe wieder reingefunden, wir sind zurück im Text. Der Regen war mir schnurzegal, denn ich musste jetzt meine Fahrradreise beerdigen. Und das erinnerte mich an die letzte Beerdigung, die ich organisieren musste. Alles hat damit angefangen, als ich mir neue Haustiere gekauft habe. Und zwar 500 Gramm Würmer. 500 Gramm Kompostwürmer. Kannst du so im Internet bestellen. Ein Tag später haben mir die Postbotin einen weißen, tropfenden Sack in die Hand gedruckt. Und da waren die tatsächlich drin, die 500 Gramm Würmer. Und diese Würmer wohnen jetzt in einer Wurmkiste in meiner Küche. Und ich muss sagen, es sind extrem praktische Haustiere. Ich würde sogar behaupten, so 500 Gramm Würmer sind viel praktischer als einfach 30 Gramm Hamster. Ja, ich meine, da bist du einmal nicht aufmerksam, wenn der Nachbarjunge, der Lionel, da ist. Und zack, hast du die 30 Gramm Hamsel so richtig grausig unter der Tür verklemmt. Und dann musst du eine Beerdigung organisieren und im Gemeinschaftsgarten unten ein Loch buddeln und die 30 Gramm Hamster mit dem selbstgebastelten, mit Wachsmalstiften verzierten Kartonsarg in das Loch hinunterlegen, während dem Lionel weint wie am Spieß und seine große Schwester Melodie auf der Blockflöte My Heart Will Go On trötet wie am Spieß. Und dann kommt noch der Meier, der Vermieter, und flucht wie am Spieß, was uns in den Sinn käme, so eine tote Maus in seinem Garten zu verscharren. Das ist keine Maus, das ist Titi, schreit Lionel und fällt auf die Knie. Und Melodie quietscht mit der Blockflöte Time to say goodbye. Und gleichzeitig völlig unbemerkt schleicht sich die 10-Kilo-Katze von Meier an, packt die 30 Gramm Hamster aus dem Kartonsärgli und sprintet davon. Es war ein schrecklicher Sonntag, sage ich euch. Aber aber sowas kann dir mit 500 Gramm Würmern eben nicht passieren, ne? Ja, sicher. Die kann es nicht unter der Türe verklemmen. Die muss nicht in der Wohnung rumschleichen lassen. Die muss nicht auf den Schoß nehmen, während dem Netflix gucken. Die muss nicht hinter den Ohren kraulen. Die musst du nicht ausreiten, denn musst du keine Stöckchen hinterherwerfen. Du musst nicht rufen, gib Pfötli oder aus, aus. Die furzen kein Methan in die Weltgeschichte raus. Die umweltfreundlichste Massentierhaltung der Welt, oder? Die kannst du einfach schön in ihre Kiste lassen und ab und zu Ketti-Resten und Kaffeesatz reinwerfen und dann fressen die das und produzieren besten Wurmhumus. Extrem praktische Haustiere. Aber dann sind ja diese Würmer geflüchtet. Ja, sie haben es einmal versucht. Der größte und stärkste kam knapp 3 Meter weit, dann ist auch er vertrocknet. Das war schrecklich, ich wusste nicht warum, also habe ich Frau Wurmdoktor Google gefragt. Und die hat mir dann erklärt, dass es zu feucht werden kann in dieser Kiste. Gegen die Feuchtigkeit soll man Zeitungsseiten reinlegen. Jetzt kann es halt in den heutigen digitalen Zeiten vorkommen, dass man zeitenweise keine Zeitungsseite auf der Seite hat. Aber glücklicherweise kam Hilfe. Und zwar von jemandem, an den ich nicht gedacht hätte. Nämlich von dieser einen Schweizer Partei, die mir im absolut richtigen Moment so ein Extrablatt in den Briefkasten gelegt hat. Ja, und da fiel mir ein, diese Schweizer Partei hat doch auch schon Wurmwerbung gemacht. Sie mögen sich erinnern, das Plakat mit dem Apfel und den Würmern drin. Würmer seien alle links und nett, aber man kann doch nicht alle Würmer in eine Wurmkiste werfen. Ich weiß nicht, ob all meine Würmer links und nett sind. Da hat es vielleicht auch ein paar rechtspopulistische Würmchen drunter. Es kann sogar sein, dass es Würmchen drunter hat von gewissen Jungparteien, die sich nicht mal vom Rechtsextremismus distanzieren können. Das kommt ja alles vor. Ich weiß ja nicht mal, ob meine Würmer wirklich geflüchtet sind oder von den anderen Würmern ausgeschafft wurden. Weißt du, wie ich meine? Schnell habe ich das Extrablatt in Stücke gerupft und hineingelegt. Ein Tag später war trockener. Eine Woche später war das Extrablatt rübi-stübis gefressen und zu bestem Wurmhumus verarbeitet. Und aus diesem braunen Wurmhumus wachsen mittlerweile grüne Triebe mit knallroten Tomaten dran. There are no clouds in the deep blue sky. We are happy, don't be shy.
Sie hören die Querköpfe im Deutschlandfunk. Heute einen weiteren Mitschnitt vom Kabarettpreis Salzburger Stier aus dem Stadttheater Olten mit dem Schweizer Preisträger Dominik Muheim. Und Sie haben es vielleicht gemerkt, in diesen ersten 20 Minuten seines wunderbar vielseitigen Auftritts in Olten, da hatte Muheim tatsächlich einen Texthänger, aber den hat er ungemein charmant überspielt. Das ist auch keine Frage der Konzentration, sondern eine der Sprache, wie wir ja eingangs schon von Benz Friedli gehört haben. Und wie groß diese hochdeutsche Herausforderung tatsächlich ist, das hat Dominik Muheim uns vor dem Auftritt in der Künstlergarderobe des Oltener Stadttheaters verraten. Dort haben mein Kollege Thomas Koppelt vom Bayerischen Rundfunk und ich ihn nämlich gemeinsam interviewen können.
Herr Muheim, ich habe gehört, Sie sind aufgeregt vor dem heutigen Auftritt, vor dem Salzburger Stier. Nicht, weil der Salzburger Stier ein so ehrwürdiger und traditionsreicher Preis ist, sondern weil Sie bei der Preisverleihung auf Hochdeutsch spielen müssen.
Das ist genau richtig. Ich trete nie Hochdeutsch auf. Ich schreibe all meine Texte auf Schweizerdeutsch, Mundart. Und es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt Hochdeutsch auftrete. 40 Minuten lang. Und gleichzeitig ist es halt noch wahrscheinlich der größte Auftritt meines Lebens bis jetzt.
irgendwie. Und deswegen, ja, habe ich schon ein bisschen einen Knüppel im Kopf.
Aber stimmt es nicht, dass Sie schon einen Probeauftritt extra gemacht haben, um zu üben?
Das stimmt. Ich zum Glück hatte ich ein Tryout. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, die Geschichten, die funktionieren grundsätzlich auch auf Hochdeutsch und es geht, es ist etwas unangenehm, ich bin etwas langsamer, manchmal mache ich kleine Fehler, aber diese Fehler, die haben auch vielleicht im besten Fall sogar einen gewissen Charme, je nachdem. Und deswegen bin ich tatsächlich schon viel entspannter und ich bin auch entspannter, weil es in Olten ist. Und hier hatte ich wirklich schon viele Auftritte gehabt und ja, das ist wahr, Olten ist eine meiner Lieblingsstädte der Schweiz und deswegen ist es auch schön.
Aber das heißt, Benz Friedlis Ansage gestern, das sei eigentlich einer der undankbarsten Jobs überhaupt in seinem eigenen Land für seine eigene Radioanstalt in einer Fremdsprache zu sprechen, obwohl man da doch eigentlich daheim sei. Und dieses Jahr hätte es halt in Muheim getroffen. Da hat er dann also schon recht gehabt.
Ja, es ist halt auch eine Entscheidung, wie spreche ich Hochdeutsch, weil ich könnte natürlich versuchen, dieses ganz klassische Schweizer Hochdeutsch zu sprechen. Da hört man dann ganz fest, dass ich von der Schweiz komme. Aber ich könnte auch versuchen, dieses Bühnenhochdeutsch zu sprechen. Aber das fühlt sich dann irgendwie komisch an. Da bin ich wie in einer anderen Rolle und das passt dann nicht ganz. Und man muss halt einfach so eine eigene Haltung finden, dass das dann wirklich auch funktioniert und authentisch bleibt. So.
Apropos authentisch, Sie haben ja einen Geschichtenband vorgelegt, eine Geschichtensammlung, die den schönen Titel Und was die Menschheit sonst noch zu bieten hat, trägt, wo hinten drauf steht, 98% des in diesem Buch Erzählten ist tatsächlich so passiert. Wirklich so?
Ja, wahrscheinlich sogar 98,1, wenn ich ehrlich bin, ja.
Denn da werden so skurrile Sachen beschrieben, wie zum Beispiel, sie mal bei einer Kreuzfahrt mitgefahren sind mit 600 Fans des eigentlich fast vergessenen Popsängers David Hasselhoff oder wie sie eine Waffenmesse besuchen, wo aufgeregte Neunjährige unbedingt eine Armbrust geschenkt haben wollen. Was bringt Sie auf solche Ideen, beziehungsweise was suchen Sie an solchen Orten?
Also die Idee von dem Buch war eigentlich, dass wir einfach uns an solche Orte begeben, die wir nicht verstehen und uns bewusst auch unvorbereitet an diese Orte begeben und dann einfach schauen, was mit uns passiert und uns beobachten, die Situation und eben auch die Menschen beobachten, die sich da bewegen sozusagen. Und da sind halt viele lustige und interessante Dinge passiert. Ja, alles Mögliche. Also wir waren eben zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff mit David Hasselhoff und da gab es dann zum Beispiel den Moment, wo wir mit David Hasselhoff seine Lieblingsszenen von seinen Filmen guckten. Also da saß er auf der Bühne auf einem Sofa und da kam er auf die Bühne und hat sofort gemerkt, die Stimmung ist noch nicht gut. Und dann hat er wirklich so selber einen David Hasselhoff-Fan-Gesang angestimmt. Und ja, es war skurril, absurd.
Ach, das ist doch ein Punkt, wo man sich fragen muss, wie kann denn Satire da noch satirisch überhöhen?
Ja, eigentlich mussten wir nur aufschreiben, was passiert. Das war ja das Schöne. Am Anfang haben wir gedacht, wir müssen noch Dinge erfinden und haben dann schnell gemerkt, nein, einfach aufschreiben, was passiert. Das reicht schon. Das ist das Schöne.
Suchen Sie dann gezielt skurrile Situationen, also vielleicht auch die Sie dann in Ihren Bühnennummern beschreiben können, in Ihren Slams? Oder sind Sie so jemand, der so durchs Leben geht, dass die skurrilen Situationen Sie finden?
Also ich denke, die skurrilen Situationen, die finden uns alle. Und ich habe mich einfach versucht, irgendwie darauf auch ein bisschen zu trainieren, dass mir die Dinge dann wirklich auch auffallen und ich notiere sie mir dann halt gleich, wenn sie passieren. Man staunt ja, wenn man mit offenen Augen und offenen Ohren durchs Leben geht, was man da alles so sieht und hört. Und es macht dann auch Spaß, das aufzuschreiben und auf der Bühne zu erzählen.
Wir haben gestern Ihren Vater kennengelernt bei dem ersten Empfang zum Salzburger Stier. Ein sehr starker, großer, imposanter Mann, der mit beiden Beinen im Leben zu stehen sieht. Sind Sie so ein bisschen der Paradiesvogel in der Familie?
Ja, vielleicht doch, wahrscheinlich schon, ja, tatsächlich. Ich habe auch schon früh gemerkt, dass ich mich mit Humor aus vielen unangenehmen Situationen so rausstehlen kann. Das habe ich schon auch in der Familie trainiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mir dann auch viel mehr erlauben kann, als meine Schwester zum Beispiel. Mit dem Humor so.
Bühne also auch und auch das Schreiben als ein Ort oder ein Vehikel des Ausprobierens, vielleicht auch Ausleben, was man sonst vielleicht nicht so sein könnte. Inwiefern trifft das zu?
Ja, es macht einfach Spaß, Geschichten zu schreiben, wo man sich halt dann auch manchmal in gewisse Lagen versetzt und Dinge passieren lässt, die eben vielleicht nicht passieren würden und dann aber schaut, was passiert dann, wenn ich es passieren lasse in meiner Geschichte?
Also jetzt eigentlich jetzt schon mal überlegt, auch mal im hochdeutschen Sprachraum oder zumindest im süddeutschen Sprachraum auch mal aufzutreten, denn mir fällt das seit Jahren so auf, als Beobachter des Salzburger Stiers, dass man da so viele interessante Schweizer kennenlernt, die man dann anschließend bei uns leider nie auf der Bühne sieht. Wie ist das bei Ihnen?
Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, tatsächlich, aber es ist schon auch schön, dass in der Deutschschweiz, das ist ja wirklich ein kleiner Raum, dass es da trotzdem so viele Auftrittsmöglichkeiten gibt, viele Kleintheater, viele Kulturvereine. Und ich staune immer wieder, dass ich dann doch pro Woche 2-3 Mal auftreten kann und dass das funktioniert, dass ich davon leben kann, nur in der Schweiz. Natürlich wäre es aber schon auch eine Herausforderung, mal über die Grenze hinweg zu kommen. Aber geplant habe ich es nicht. Aber wer weiß, vielleicht jetzt, wenn ich so die ersten Erfahrungen mit Hochdeutsch mache auf der Bühne, kommt das vielleicht dazu.
Sie sagen von sich selbst, dass Sie eigentlich nur aus Versehen Lehrer geworden sind. Ja. Jetzt kann man ja beobachten, dass viele Kolleginnen und Kollegen aus Lehrerberufen oder Verwandtenberufen kommen. Woran liegt denn das? Hat es dann tatsächlich auch was mit Sendungsbewusstsein zu tun? Haben Sie einen Lehrauftrag für sich persönlich auf der Bühne?
Nein, das denke ich, also Lehrauftrag, nein, also es ist natürlich so, dass man schon irgendwie gerne vor Leuten stehen muss, so, und Kreativität schadet in beiden Berufen auch nicht, und den Humor, den braucht man als Lehrperson definitiv, was man da alles erlebt mit anderen Lehrpersonen und Eltern, das ist ja teilweise erschreckend, auch schön, aber manchmal auch erschreckend, und im Endeffekt möchte ich, dass das Publikum und ich, dass wir zusammen eigentlich über uns selbst lachen können, dass wir nicht immer alles so ernst nehmen, vielleicht ist das mein Lehrauftrag, dass wir uns ein bisschen entspannen. Genau, und ich arbeite schon auch gerne ab und zu mit der Ruhe, und ich mag es, wenn man dann die Leute auch neben den Pointen und den lustigen Momenten auch in poetische Momente mitnehmen kann, in ruhige Momente, wo es eben dann nicht so klopft und alles so schnell ist. Und wenn man das schafft, dass man die Leute auf diese Reise mitnehmen kann, dann ist es einfach auch schon auch toll.
Wenn ich in der Schule manchmal Hochdeutsch sprach, hat Frau Fischer zu mir gesagt, weisst du, Dominik, der Hals auf chiem's gut, aber das Maul verkeibt alles. Auf Hochdeutsch übersetzt heisst das, du sprichst sehr gut Hochdeutsch, Dominik. Ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich improvisiert, spontan überlegt, schreie ich mir wieder. Können wir rausschneiden nachher? Also gut. Von Frau Fischer habe ich so viel gelernt, wirklich. Also ruhig zu bleiben zum Beispiel. Ruhig zu bleiben in Situationen wie diesen, wenn die eigene hochemotionale Abdankungsfeier der Fahrradreise unterbrochen wird von einem Klingelton. Schon wieder dieselbe Nummer. Was wollen die dann? Ruhig bleiben ist wichtig. Und neutral bleiben. Das wissen wir in der Schweiz. Frau Fischer hat nämlich auch gesagt, die Neutralität ist nur neutral, wenn sie neutral ist. Also denkt daran, bleibt neutral, so wie die Schweiz eigentlich. Frau Fischer war eben die Sozialarbeiterin an der Oberstufe Reigoldswil und hat wie jedes Jahr den Peacemaker-Kurs angeboten. Da konnte man sich anmelden und dann konnte man auf dem Pausenhof Streit schlichten. Ich war gerade in der Blüte von meiner Pubertät, war circa 2 Jahre vor Ax-Afrika. Und weil ich im Schweizer Fernsehen gerade einen Beitrag über den gewaltfreien Widerstand von Gandhi gesehen habe, habe ich mich absolut bereit gefühlt, um den Weltfrieden zu retten. Dieser Kurs ist nur der Anfang, wusste ich. Neutral Streit schlichten, fliegende Kriegsbeile abfangen, als großer Friedenstifter in die Geschichte der Oberstufe Reigoldswil eingehen. Ich habe mir schon vorgestellt, wie sie auf dem Pausenhof neben dem Tischtennistisch eine Statue von mir aufbauen. Wow, guckt ihn euch an! Das war er, der Gandhi vom hinteren Fränkental! Nach 3 Lektionen Kurs hatte ich dann dieses Peacemaker-Diplom in meiner Schultheke und ab sofort konnte man ihn beobachten, den jungen Muheim, wie er in jeder 10-Uhr-Pause wie ein kleiner Friedenssheriff mit einem angebissenen Nussgipfel in der Hand auf dem Tischtennis oben stand und den quirligen Haufen auf dem Pausenhof streng, wohlwollend, neutral, aber auch erwartungsvoll überwacht hat. Das Problem war, es gab keine Probleme. Ja, es war furchtbar friedlich auf diesem blöden Pausenhof. Das macht natürlich saumäßig hässig als Peacemaker mit Karriereplänen, oder? Ja, Konflikte sind dein tägliches Brot. Da geht's dir als Friedensstifter ähnlich wie der Rüstungsindustrie. Am Dienstag hat es dann endlich gekracht. Der Leon hat bei Femis Töffli, also kleinem Töff, also Moped, also der Leon hat bei Femis Moped Benzin abgezapft, Femi hat dafür Leons FC Basel Turnbeutel angezündet. Hat recht gestunken, du. Auf jeden Fall haben sich die beiden Kriegsparteien am Mittwochnachmittag nicht ganz pünktlich in meinem offiziellen Peacemaker-Büro der Schulbibliothek eingefunden. Diplomatisch habe ich ihnen die Hände geschüttelt, ich habe sie an den runden Tisch begleitet und wie Frau Fischer empfohlen hat, habe ich noch ein Räucherstäbchen angezündet, um das Herzchakra zu öffnen, oder? Noch während ich überlegt habe, wie Gandhi dieses Gespräch eröffnen würde, hat es leider schon gekracht. Der Stuhl lag auf dem Boden, der Aggressor Leon stand auf dem Tisch, schwer bewaffnet mit einem Schwert, seinem Holzlineal. Auch Femi hat sich in die Stellung gebracht, mit zwei Schutzschildern, in der einen Hand die Schulbibel, in der anderen Hand den Tipptopf. Die Schweizer Kochbibel, oder? Neutral habe ich analysiert, du, diese Situation ist eskaliert. Timeout, schrie ich mit Stimmbruch, hat nichts genützt. Auch die rote Karte, die wir bei Frau Fischer extra laminiert haben, hat keine Beachtung gefunden. Nein, die beiden Jungs sind schreiend über den Boden gerollt und ich bin völlig gewaltfrei um sie herumgetänzelt, habe ihnen mit Sanktionen gedroht. Hey, Leon, aufhören, sonst sage ich es deiner Mami. Stopp jetzt oder ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei, Peace. Femi, drei Köpfe kleiner, war offensichtlich der Schwächere. Also er lag wirklich unten, hat schon geblutet und so. Aber ich durfte ihm halt wie nicht helfen, wegen meiner Neutralität, oder? Höchstens indirekt. Ich nahm mein Holzlineal und warf es neben die beiden Jungs auf den Boden. Leider war Femis Arm zu kurz, dafür hatte Leon jetzt zwei Schwerter. Femi rannte raus, Leon rannte hinterher und vom Fenster oben habe ich beobachtet, wie sich die beiden Jungs auf dem Pausenhof wirklich grausig verschlagen haben. Und weil das sehr unangenehm war, dabei zuzuschauen, ließ ich langsam den Rollladen runter. Ich habe nur gehofft, dass niemand hinausfindet, dass auf der einen Tatwaffe mein Name steht. Und plötzlich sah ich was glänzen auf dem Boden. Muss einer der beiden verloren haben. Das Pausengeld. Zur Sicherheit habe ich dieses 5-Franken-Stück eingepackt und zur Belohnung habe ich mir auf dem Nachhauseweg einen Nussgipfel gekauft. Und als Frau Fischer am nächsten Tag gefragt hat, wie dann die erste Sitzung gelaufen ist, musste ich sagen, dass es eigentlich extrem gut gelaufen ist. Frau Fischer, wie die Schweiz bin auch ich neutral geblieben. Wussten Sie außerdem, dass der erste Mann auf dem Mond ein Schweizer war? Also ich wusste das schon mega früh, also wirklich schon circa 8 Jahre vor Ax-Afrika in der Grundschule. Also eigentlich wusste ich es nicht, ich glaubte es nur, aber ich wusste halt nicht, dass ich es nur glaube. Ich glaubte es zu wissen, aber das tun ja irgendwie alle. Auf jeden Fall haben wir in der Grundschule am Montagmorgen Monde gebastelt, so Zeitungspapierchen auf den Ballon draufkleisten, Ballon, die wir zuerst selber aufpusten mussten. Die wenigsten haben es geschafft. Seit ich viel in Ohnmacht. Zweimal. Und Frau Waldmeier, die Primarlehrerin, hat dann gefragt, ob jemand weiß, wie der erste Mann auf dem Mond geheißen hat. Und ich wusste das. Also bin ich aufgestanden und habe quer durchs Klassenzimmer gerufen, Frau Waldmeier, ich weiß das. Der erste Mann auf dem Mond, der hieß Hau Iseli. Die Klasse hat mich angeguckt. Frau Waldmeier hat mich angeguckt, Hau Iseli, hat sie gefragt. Ja, Frau Waldmeier, Hau Iseli. Es war ein Schweizer, ist ja auch ein Schweizer Name. Ich meine, ich kannte diesen Namen in- und auswendig. Ich habe das Video der ersten Mondlandung circa 800 Mal gesehen. Der Kommentator kommentiert, euphorisiert. Look, how easily he walks on the moon. Ja. My heart starts boom. My arms feel weak. My head is exploding every day of the week. Das hat auch ein Schweizer gesagt. Und zwar... Brav. Herr Muheim, wir wollen Sie wirklich nicht stören, aber wir wollen Ihnen etwas mitteilen. Es ist wichtig. Haben Sie Zeit? Da stand dann diese Nachricht auf dem Smartphone-Bildschirm von derselben Nummer. Haben Sie Zeit? Ich hatte wahrscheinlich noch nie so viel Zeit wie in diesem Moment auf dieser Backsteinmauer. Noch 14 Tage Urlaub und in diesen 14 Tagen musste ich nur von Glückstadt, Deutschland, zurück in die Schweiz. Mit der Deutschen Bahn. Das könnte klappen. Haben Sie Zeit? Im Frühling eröffnete bei uns im Viertel in Basel ein neues Geschäft. Und schon früh am Morgen hatte es da eine lange Schlange vorne dran. Sandur stand auf dem Schaufenster und dahinter war ein Raum voll mit Menschen, aber ohne Regale. Und hinter dem Tresen eine junge Verkäuferin in einem grünen Kleid, die alle freundlich bedient hat. Die Menschen, die da rauskamen, die hatten nichts in den Händen, aber gestrahlt haben die. Was kann man hier kaufen, fragte ich eine Frau, die sich gerade hinausgezwängt hat. Zeit, hat sie gesagt und eilte davon. Pro Minute zahlst du 1 Franken, hat mir der Typ erklärt, der zu hinterst in der Schlange steht. Er kauft sich gerade eine ganze Hampel davon. Es fehlt ihm jeden Morgen genau 1 Minute. Die Frau vor ihm gönnt sich gerade einen Nachmittag. Sie möchte die Fotos, die sie mit dem Smartphone immer macht, endlich mal angucken. Es kann ja nicht schaden, wenn man für zeitintensive Zeiten auch etwas Zeit auf die Seite legt. Also habe ich mich auch angestellt. Gleichzeitig versuchte jemand neben der Schlange nach vorne zu schleichen, dass er beim Zeitkaufen keine Zeit verliert. Und als ich dann endlich an der Reihe war, erschrak ich. Die Verkäuferin im grünen Kleid, die war gar nicht jung. Eine uralte Frau hat mich angelächelt. Es tut ihr leid, hat sie gesagt. Sie habe die letzten paar Minuten soeben verkauft. Und die Stunde, die noch übrig bleibt, die behaltet sie für sich. Im Bus in Olten. Ein Großvater zu seinem Enkel. Da schau, Nils, hier hast du ein 5-Franken-Stück.
Nein, danke, so eins habe ich schon.
Oh, der ist auch schön. Das war im Skilift in der Lenzer Heide. Also neben mir saß seine Tochter und ihr Vater und hat die Tochter zum Vater gesagt, Papi, wenn ich jetzt da runterfalle, also geht dann etwas kaputt?
Ja, da geht vieles kaputt. Die Ärmli, das Bein und der Rücken.
Und die Skier auch.
Ja, wenn du blöd fällst, schon.
Es ist wichtig, haben Sie Zeit, stand da in dieser Nachricht. Und da fiel es mir plötzlich wie Raclette-Scheiben von den Augen. Es muss was Schlimmes passiert sein, eine schlechte Nachricht. Und eine schlechte Nachricht per Telefon zu erhalten, das ist schrecklich. Genauso schrecklich ist es ja, eine schlechte Nachricht per Telefon zu überbringen. Das weiß ich. Es war auch im Frühling. Sie fühlt sich wie neugeboren, erklärt mir Claudia am Smartphone, währenddem ich auf diesem Pannenstreifen stehe. Dieses Wellness-Wochenende, das tue ihr gerade so gut. Sie kann endlich wieder mal abschalten, hat sämtliche News-Apps und Social-Media-Apps abgeschalten, Hotstone-Massage, Sauna-Ritual, Fitness-Teller, Smoothies hinter die Rüstung römern, Self-Care, Achtsamkeit, wie neugeboren. Sich wie neugeboren fühlen, denke ich, während Claudia was von der Aufgusszeremonie erzählt. Immer sagt man das, immer braucht man das dabei. Wenn man überlegt, muss neugeboren wahrscheinlich ein schrecklicher Zustand sein. Das musst du dir mal vorstellen, neugeboren. Da wirst du von der totalen Geborgenheit in die kalte Welt rausgeworfen, landest hilflos und nackt und unvorbereitet in fremden Händen an einem fremden Ort. Niemand hat dich gefragt. Der erste Atemzug brennt in der Lunge. Es ist viel zu hell, es ist viel zu laut. Und ab sofort musst du dich jeden Tag durch den verwirrenden Urwald des Lebens kämpfen.
Also wenn du dir das mal überlegst, neugeboren, da kommst du auf die Welt. Da fühle ich mich wie frisch gestorben. Vielleicht wäre das ja treffender, überlege ich, während Claudia was von der Ohrenkerzen-Wellness erzählt. Frisch gestorben, das ist sicher makaber, aber ich stelle es mir tatsächlich viel entspannter vor als neugeboren. Das könnten wir ja zusammen einführen, im ganzen deutschsprachigen Raum. Nach der nächsten Massage zum Masseur sagen, oh, danke vielmal, jetzt fühle ich mich wie frisch gestorben. Nein, sagt Claudia, sie habe die Ruhe wieder gefunden. Sie liegt an diesem Liegestuhl und schaut zu, wie die RentnerInnen in ihren Saunaschlappen und Saunahüten durch die Saunalandschaft saunieren. Man merkt diesen Leuten den 13. Monatslohn jetzt schon an. Nein, es gehe ihr wieder mal richtig gut. Warum ich dann probiert habe anzurufen? Ich stehe auf diesem Pannenstreife und überlege, ob ich ihr wirklich erzählen soll, warum ich probiert habe anzurufen. Ob ich ihr erzählen soll, dass Charlie, ihr Kater, den ich während ihrem Wochenende füttern muss, vorhin anstatt das Katzenfutter mein Mitbringsel gefressen hat. Diesen Schokohasen, diesen fairen, feinen, lederachfreien Schokohasen. Dieser Schokohase, der nun zum Problem wurde, weil Gift für Charlie. Ob ich erzählen soll, dass die Tierärztin gemeint hat, ich soll Charlie besser kurz vorbeibringen und weil ich kein Auto habe, das Auto von Claudia nehmen musste. Ob ich erzählen soll, dass der Tank leer war und ich im Stress tanken musste und ich dann auf der Autobahn gemerkt habe, dass Claudias Auto nicht Benzin, sondern Diesel braucht. Ob ich erzählen soll, wie ich hier auf diesem Pannenstreifen stehe und das Auto so ein bisschen ruckelt und der Charlie durch die Gitterstäbli vom Katzenkäfig über die Autositze rüber den Schokohasen wieder auf die Welt bringt. Ob ich all das erzählen soll, aber ich habe nichts von all dem erzählt. Ich habe nur gesagt, hey Claudia, alles gut. Auch ich fühle mich gerade wie neugeboren. Mein Smartphone klingelte wieder dieselbe unbekannte Nummer und jetzt nahm ich den Anruf entgegen. Herr Muheim, sagte eine mir fremde Stimme, sitzen Sie gerade? Ja, ich sitze gerade, habe ich gesagt. Ich saß da auf dieser Backsteinmauer neben meiner beerdigten Fahrradreise, bereit dafür, dass die Geschichte noch schlimmer wird. Herr Muheim, wir möchten Ihnen etwas mitteilen. Wir sind vom Schweizer Radio und sie gewinnen den Salzburger Stier. Die Zeit blieb stehen. Die Regentropfen in der Luft hangen. Nur ein einziger Sonnenstrahl brach durch die dicke Wolkendecke und erleuchtete die Backsteinmauer. Und für einen kurzen Augenblick fühlte ich mich wie Hau Iseli. Wie frisch gestorben. Salzburger Stier, schon verrückt. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, liebes Publikum, bei der Jury, bei all den Menschen, die mich seit Jahren begleiten, unterstützen und aushalten. Ich möchte mich bedanken bei all den Veranstaltenden, bei den Kleintheatern, bei den Menschen an der Technik, bei der gesamten Kleinkunstszene. Ich bin so froh, dass es euch gibt. Also ihr macht diese Welt zu einem erträglicheren und schöneren Ort. Nicht nur für mich. Jetzt habe ich noch Zeit. Genau eine Minute. Das ist ein Notfall. Es ist der beste Witz der Welt, hat sie heute Morgen gesagt, die Melodie. Sitzen zwei Dinos am Strand und kiffen. Plötzlich fährt die Arche Noah vorbei. Da sagt der eine zum anderen, oh shit. Wäre das heute gewesen? Danke.
In den Querköpfen hörten Sie heute Dominik Muhan, den diesjährigen Schweizer Gewinner des Radiokabarettpreises Salzburger Stier. Der Auftritt wurde mitgeschnitten vom Schweizer Radio SRF am 4. Mai im Stadttheater Olten im Kanton Solothurn. Nächste Woche senden wir an dieser Stelle dann Ausschnitte des ersten Kabarett-Solos von Dirk Stermann. Der Wahlwiener hat dafür dieses Jahr den Stier für Österreich bekommen.